Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben tun kannst? Was ist das, was wirklich zählt? Ich bin davon überzeugt, dass die Antwort auf diese Frage ein Wort ist, und zwar Anbetung. Anbetung ist das Wichtigste, was wir als Gemeinde tun, und Anbetung ist das Wichtigste, was du persönlich tust. Anbetung durchdringt dein ganzes Leben. Ich möchte heute über Mission sprechen und darüber, was Mission mit Anbetung zu tun hat. Ich möchte über Gottes Herzensanliegen sprechen. Von Usedom bis Tahiti. Gott sucht Anbeter. Das ist das Thema. Ihr kennt den Missionsbefehl aus Matthäus 28, 19 bis 20, wo Jesus, bevor er in den Himmel auffuhr, zu seinen Jüngern sagte: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Eine Frage an dich. Gab es einen Missionsbefehl vor dem Missionsbefehl? Oder anders gefragt, gab es einen Missionsauftrag im Alten Testament? Oder ist das was ganz Neues, was Jesus hier einführt? Ich möchte heute aufzeigen, dass der Missionsbefehl ganz tief im Wesen Gottes verankert ist und zu allen Zeiten galt und gilt. Weil Gott der alleinige Herrscher auf dieser Erde ist, soll auch die ganze Erde sich an seiner Herrschaft freuen. Und ich möchte dich heute mit in den Psalm 97 nehmen. Schlag bitte Psalm 97 in deiner Bibel auf. Wir wollen uns diesen Psalm heute ansehen und schauen, was Gott im Alten Testament zu diesem Thema zu sagen hat. Psalm 97, Vers 1, ab Vers 1, ich lese den ganzen Psalm. Der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Zion hört es und ist froh und die Töchter Judas frohlocken. Um deiner Gerichte willen, o Herr, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Auch wenn in diesem Psalm das Wort Mission nicht einmal vorkommt oder ein ähnliches Wort, so ist doch der Psalm durchdrungen von dem Gedanken der Mission, und zwar von dem Gedanken, der hinter der Mission steht, nämlich weil Gott mit Gerechtigkeit regiert, soll die ganze Erde sich an seiner Herrschaft freuen. Und ich möchte euch das erklären in den folgenden drei Punkten. Erstens, Gott ist es wert, angebetet zu werden. Zweitens, Gott ist es wert, auf der ganzen Welt angebetet zu werden. Und drittens, Gott ist es wert, von dir angebetet zu werden. Gott ist es wert, angebetet zu werden. In Vers 1 haben wir gelesen, der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Gott ist König. Der Herr ist König, Jahwe ist König. Das ist der Gott, der die Welt gemacht hat, der darf sie auch regieren. Wir haben uns angefangen, 1. Mose anzuschauen und die Schöpfung, wer immer diese Erde geschaffen hat, der hat auch das Recht, über sie zu regieren und die Ehre dafür zu bekommen. Und dieser Schöpfer ist Gott. Der Herr ist König, das ist ein Ist-Zustand. Er ist jetzt König, er war immer König und er wird immer König sein. Gestern, heute und in Ewigkeit. Keiner nimmt ihm diesen Platz und keiner macht ihm ihn streitig. Die Königsherrschaft Gottes ist aber keine grausame Herrschaft, die uns das Fürchten lehren soll, sondern sie soll uns zur Freude führen. Das sagt der Psalm. Und er nennt zwei entscheidende Gründe, warum Gottes Herrschaft Grund zur Freude ist. Erstens seine Gerechtigkeit und zweitens seine Herrlichkeit. Vers 2, Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Gottes Regierung ist gegründet durch Gerechtigkeit und Recht. Er reagiert nicht nach Lust und Laune, nicht nach Gunst und Missgunst, sondern in Übereinstimmung mit seinem unveränderlichen Wesen. Und die Gerechtigkeit ist ihm ganz tief ins Herz geschrieben. In 5. Mose 32, Vers 4, ein Lied, das Mose geschrieben hat, lesen wir, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ja, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. 6-mal wird in diesem Vers betont, dass Gott gerecht ist. Er ist vollkommen, er ist gerecht, ein Gott der Treue, ohne Falsch, gerecht und aufrichtig. Im Gegensatz zum Teufel, dem Vater der Lüge, gründet sich Gottes Thron eben auf Gerechtigkeit und Wahrheit. Es ist nichts Böses, keine Unwahrheit, keine Halbwahrheit in ihm. Er ändert nie seine Meinung und ist immer gerecht und aufrichtig. Und gleichzeitig ist sein Wesen für die meisten Menschen verborgen. Wolken und Dunkel sind um ihn her, sagt Vers 2. Und es braucht Glauben, um zu Gott zu kommen. Er offenbart sich in seinem Wort, aber außerhalb seines Wortes, wenn man nur das sieht, was vor sich geht, sind es unverständliche Dinge, die Gott tut für die meisten Menschen. Und die Gottlosen lästern Gott deswegen, weil sie nicht verstehen, was er tut. Wir aber dürfen verstehen, wir haben sein Wort und deswegen soll das Wissen darum uns zur Anbetung führen. Und auch wenn es oft nicht so aussieht, dass Gott wirklich die Herrschaft hat, dass das Böse überhand nimmt, so erinnert uns der Psalmist daran im Vers 3, dass Gott auch dem Bösen eines Tages ein Ende setzen wird. Vers 3, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Das gerechte Gericht Gottes, hier als Feuer dargestellt, wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt und dann wird sich jedes Knie beugen, freiwillig oder gezwungen. Malachi 3, Vers 19 erinnert uns daran, siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Gottes Gerechtigkeit wird vollkommen Genüge getan. Und es wird nichts mehr geben, wo du sagen wirst, was ist jetzt damit und was ist mit dem da, sondern Gott wird in Gerechtigkeit und vollkommen richten. Ohne Ansehen der Person, endgültig und Das ist ein Grund, sich an unserem Gott zu freuen. In den Vers 4 schlägt der Psalmist in die gleiche Kerbe, seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt. Mit Donner und Blitzen hatte Gott Davids Feinde vertrieben und mit Blitzen schreckt Gott auch heute noch die ganze Erde. Und er wird das böse Treiben des Sünders offenbaren, Blitz macht hell, wo dunkel ist, und seine Gerechtigkeit setzt sich auch gegen jeden Widerstand durch. Vers 5 sagt, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Wir waren vor ein paar Wochen in den Bergen, in den Alpen, und wenn man diese riesigen Berge aus Fels, aus massiven Steinen sieht, man denkt, kein Mensch wird diesen Berg irgendwohin bewegen. Aber selbst der größte Berg aus dem härtesten Stein wird vor Gott wie eine Schokolade in der Sonne schmelzen, wenn er kommt. Offenbarung 16, Vers 18 bis 20 spricht davon, dass es so große Erdbeben geben wird auf dieser Erde, dass keine Berge mehr zu finden sind. Und so wie die Berge das Gewaltigste, was wir in der Natur finden können, vor Gott wie eine flüssige Schokolade ist, so ist auch der größte Sünder, der mächtigste Herrscher, der schrecklichste Terrorist in seiner Hand wie ein solcher Berg. Sie werden alle vergehen, wenn Gott kommt und Gericht hält. Vers 6 berichtet weiter von dem Gericht, was dem Gottlosen erwartet. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Auch das spricht davon, wenn Jesus wiederkommt. Die Himmel werden sich öffnen und alle Völker werden das sehen, was sie ihr Leben lang nicht wahrhaben wollten. Die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit von Gott, die ihnen nun zum Gericht erscheint. Und somit ist die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit Gottes nur für diejenigen furchteinflößend, die sich nicht freiwillig unter seine Herrschaft beugen. Und deswegen auch der Aufruf an dich. Wenn du das noch nicht getan hast, dann heute ist noch Gelegenheit. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Du kannst noch umkehren und dich unter diesen guten, gerechten Gott beugen und ihn als deinen Herrn und Retter annehmen. Warte nicht, bis es zu spät kommt und du ihn als deinen Richter antreffen wirst. Wenn du deine Knie schon gebeugt hast vor diesem Herrn, dann ist seine Herrschaft ein Grund für dich zu freuen. Der Westminster Katechismus fängt mit der ersten Frage an, die da lautet, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort, die der Katechismus gibt, lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist nichts, was die Theologen im 17. Jahrhundert sich ausgedacht haben, als sie diesen Katechismus schrieben und überlegt haben, was gut klingen könnte, sondern es ist Gottes Ziel mit dem Menschen von Anfang an. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass das Nachdenken über sein Wesen, das Staunen über die Schöpfung dazu führt, dass wir uns an ihm selbst freuen. Wir lernen Gott in seinem Wort kennen, wir lernen sein Wesen kennen, seine Herrschaft, seine Gerechtigkeit, aber genauso auch seine Gnade und seine Langmut, seine Freundlichkeit. Und ja, das soll uns zur Anbetung führen. Man kann sagen, wenn man Anbetung definieren will, dass es eine innere Herzensregung ist, etwas, das sich in uns entsteht, Gott über allen Schätzen dieser Welt zu ehren, was dann aber natürlich in äußeren Handlungen sichtbar wird, hat Markus uns letzte Woche erklärt. Es gibt keine stille Ehre. John Piper definiert es in seinem Buch weltbewegend wie folgt. Anbetung ist eine Wertschätzung Gottes über allem anderen, das von Wert ist. Eine Liebe zu Gott über allem anderen, was liebenswert ist. Ein Genuss Gottes über allem anderen, was süß ist. Eine Bewunderung Gottes über allem anderen, was bewundernswert ist. Eine Furcht Gottes über allem anderen, was zu fürchten ist. Ein Respekt vor Gott über allem anderen, was zu respektieren ist, und ein Ehren Gottes über allem anderen, was verehrungswürdig ist. Zu seiner Ehre hat Gott das Universum geschaffen und nur er ist würdig, Anbetung zu bekommen, und deswegen muss auch Mission diesem Ziel dienen. Und ich zitiere nochmal John Piper aus dem Buch Weltbewegend, was ihr übrigens auch am Büchertisch findet. Ich habe viele Anregungen und Gedanken aus diesem Buch in dieser Predigt. Er sagt dort: Das oberste Ziel der Gemeinde ist nicht die Mission, sondern die Anbetung. Die Mission gibt es nur, weil es nicht überall Anbetung gibt. An oberster Stelle steht nicht die Mission, sondern die Anbetung, denn an oberster Stelle steht nicht der Mensch, sondern Gott. Und wenn dieses Zeitalter vorüber ist und die unzähligen Millionen erlösten Menschen vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, dann wird es keine Mission mehr geben. Diese ist nur eine vorübergehende Notwendigkeit, doch Anbetung wird es in alle Ewigkeit geben. Wir müssen also unterscheiden: Gott ist der Anbetung würdig, und weil Gott der Anbetung würdig ist und noch nicht jedes Geschöpf ihn anbetet, deswegen gibt es überhaupt Mission. Und deswegen muss die Mission auch diesem übergeordneten Ziel dienen. Wir sind in 1. Mose, sonst an den Sonntagen normalerweise. Habt ihr euch schon mal gefragt, wir kommen noch dahin, wo Gott den Menschen in den Garten setzt und ihm sagt: hier ist ein Baum, von diesem Baum darfst du nicht essen. Warum macht Gott das? Hätte doch den Baum weglassen können. Wäre der Sündenfall nie passiert. Was wollte Gott damit erreichen? Die Antwort ist Anbetung. Gott wollte, dass der Mensch ihm Ehre, Gehorsam, Anerkennung zollt und sein Gebot befolgt. Ohne Gebot kein Gehorsam. Ohne Gebot keine Möglichkeit zu sündigen. Gott wollte angebetet werden. Warum? Weil er würdig ist. Die ganze Schöpfung ist letztendlich für Gott geschaffen, nicht für den Menschen. Kolosser 1, Vers 16 ist auch noch nicht so lange her, dass wir darüber eine Predigt gehört haben. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Psalm 19, Vers 2 sagt: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Nun, wer hat die Himmel gemacht, damit sie die Herrlichkeit Gottes erschaffen? Gott selbst hat sie gemacht, genau zu diesem Zweck. Und auch die Errettung dient letztendlich dazu, Gottes Wesen bekannt zu machen. Die Schöpfung kann nicht alle Eigenschaften von Gott offenbaren. Wie sollten wir jemals in der Natur durch das Ansehen der Schöpfung von Gottes Gnade, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Langmut, von seiner bedingungslosen Liebe erfahren, wenn nicht durch die Erlösung? In Epheser 1, Vers 6 schreibt Paulus, dass die Errettung genau dazu dient, dass wir die Herrlichkeit seiner Gnade loben, mit der er uns begnadigt hat. Und so sehen wir, dass sowohl die Schöpfung als auch die Werke Gottes dazu führen sollen, dass wir Gott loben. Gott ist das letztendliche Ziel von allem, was er tut. Nur er ist würdig, von seiner ganzen Schöpfung angebetet zu werden. Und weil Gott würdig ist, diese Anbetung zu bekommen, muss es auch unser persönliches Ziel sein, diese Anbetung zu unserem persönlichen Ziel zu machen. Und die Frage, die sich stellt, ist: Wenn dieser Schöpfergott aufgrund seines vollkommenen Wesens würdig ist, angebetet zu werden, wie können wir dazu beitragen, dass diese Anbetung Gottes noch vergrößert wird? Und die Antwort ist: Die Anbetung wird dadurch vergrößert, dass Gott auf der ganzen Welt angebetet wird. Nicht nur in Israel, auch nicht nur in Berlin, sondern von Usedom bis zur Südpazifikinsel Tahiti, vom australischen Outback bis in die Mongolei, an jedem Winkel auf der Erde. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott ist es wert, auf der ganzen Welt angebetet zu werden. Wir gehen zurück zu Vers 1. Dort steht, der Herr regiert als König, es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Die ganze Erde soll sich freuen, fordert der Psalmist auf. Die vielen Länder, oder man kann auch übersetzen, die vielen Inseln. Gottes Ehre wird gemehrt, wenn nicht nur ein Volk ihn anbetet, sondern Menschen aus jedem Volk, auf der ganzen Erde, Gott, den Schöpfer und gerechten Herrscher, anbeten. Es war nie Gottes Plan, nur ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Sippe von Menschen zu seinen Anbetern zu machen. Schon als Gott Abraham berief, den Vater Israels, sagte er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Israel sollte nicht so ein Fass sein, wo Gottes Segen hineingegossen wird und es dann in den Keller gestellt, bis es zu gären anfängt, sondern Israel sollte ein Rohr sein, wodurch Gottes Segen zu allen Völkern bis an die Enden der Erde kommt. Und quer durch das Alte Testament hindurch sehen wir, wie Gott einzelne Personen aus dem Volk Israel benutzt, um seinen Segen zu anderen Völkern zu bringen. Bevor Jericho erobert wurde, trafen die Kundschafter auf Rahab, eine Hure, die dort lebte und die ihren Glauben an Gott, an den Gott Israels, bezeugte. Sie wurde gerettet, nicht nur vor der Zerstörung Jerichos, sondern auch von ihrer Sünde. Sie wurde eine Anbeterin Gottes. Im Buch Ruth lesen wir, wie Gott eine Hungersnot benutzt, um Israeliten in das Land Moab, ein feindliches Nachbarland, zu bringen. Dort wurde Ruth, eine Moabiterin, zu einer Anbeterin Gottes. Und sowohl Ruth als auch Rahab finden sich im Stammbaum Jesu. Was für eine Ehre für einen Heiden. Aber genau das war Gottes Plan von Anfang an. Durch Israel alle Geschlechter auf der Erde zu segnen. Israel hat das nicht oder nur widerwillig oft getan. Jona haben wir uns angesehen vor einigen Monaten, wurde als Prediger zu einem bösen heidnischen Volk geschickt, um eine Gerichtsbotschaft zu predigen. Und Gott hat ihn benutzt, um dieses böse Volk zu retten und zu seinen Anbetern zu machen. Nun, weil Israel seinem Auftrag nicht nachkam und stattdessen selber fremde Götzen angebetet hat, hat Gott sie zerstreut und sie bis an die Enden der damaligen Welt gebracht und ihnen ein bisschen nachgeholfen, ihrem Auftrag nachzukommen. Und das Buch Esther und das Buch Daniel berichten uns, wie durch diese Zerstreuung, durch das Leben im Exil, Juden, Esther und Daniel sind zwei Beispiele, in sehr hohe Stellungen am Königshof kamen und dadurch das ganze Land erfuhr, wer wirklich der König der Welt ist. Und Nebukadnezar wurde selbst ein Anbeter Gottes. Er beugte seine Knie vor dem Gott Israels. Und so sehen wir durch das ganze Alte Testament hindurch, dass Gott Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen rettet und sie zu seinen Anbetern werden. Als Gottes Sohn geboren wurde, als Jesus auf die Erde kam, wer kam ihn zu besuchen? Ja, die Hirten kamen aus Bethlehem, aber Matthäus berichtet uns von einem Besuch, den wir nicht erwarten würden. Es kamen Weisen aus dem Morgenland, wahrscheinlich aus der Richtung von Babylon, um den König der Juden anzubeten. Nun, woher wussten diese Weisen von diesem König? Woher wussten sie, was dieser Stern zu sagen hatte? Nun, höchstwahrscheinlich waren auch sie durch die Juden im Exil zum Glauben gekommen. Sie hatten die Schrift, sie wussten, dass ein Stern hervorgehen wird über Juda. Sie kannten die Prophezeiung von Daniel, dass jetzt zu dieser Zeit der König Israels kommen wird. Und deswegen kamen sie, um den König der Welt anzubeten. Und die Geschenke, die sie mitbrachten, machten deutlich, was sie alles wussten über diesen König. Sie brachten Gold, natürlich, weil er ein König war. Sie brachten Weihrauch, weil sie wussten, es ist nicht nur ein König, es ist Gott. Man räuchert nur einem Gott. Und Sie brachten Myrrhe, etwas, was zur Einbalsamierung von Toten benutzt wurde. Und das zeigt, dass sie sogar wussten, dass dieser König stellvertretend sterben würde für ihre Sünden. Und so wird gleich zu Beginn, als Jesus in die Welt kommt, deutlich, wofür er gekommen ist. Nicht nur für die Juden, für die ganze Welt. Er ist der verheißene Same, durch den die ganze Welt gesegnet werden soll. Und als Jesus seinen Dienst antritt, mit 30 Jahren, übertritt er alle gesellschaftlichen und politischen Grenzen. Er geht zu den verachteten Zöllnern, er geht zu den verstoßenen Ehebrechern, er geht zu den ausgegrenzten Halbjuden, den Samaritern, und ja, bringt das Evangelium innerhalb des Kontextes von Israel, ja, zu denen, wo sonst keiner hingehen würde. Und seinen Jüngern gibt er danach seiner Auferstehung den Missionsbefehl, den wir am Anfang der Predigt schon gesehen haben. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Sein Dienst beschränkte sich größtenteils auf Israel. Seine Jünger sollten diese Botschaft nun in alle Welt tragen. Und so ist der Auftrag weggenommen worden vom Volk Israel und hin zur Gemeinde gegeben worden. Dieses Rohr zu sein, wodurch Gottes Segen in alle Völker kommen soll. Und die Apostelgeschichte zeigt uns, wie das umgesetzt wird. Wir finden immer mit vielen Variationen, aber im Grunde ist es der gleiche Zyklus. Das Evangelium wird gepredigt an einem Ort, Menschen kommen zum Glauben, die Gläubigen versammeln sich in einer Ortsgemeinde, sie werden dort zugerüstet, dann irgendwann werden reife Gläubige wieder ausgesandt, um an einem anderen Ort das Evangelium zu predigen. Durch die Predigt des Evangeliums kommen Menschen zum Glauben. Es gibt eine neue Ortsgemeinde, es gibt Älteste, die eingesetzt werden. Die Ältesten rüsten durch ihren Predigt- und Hirtendienst die Gläubigen zu. Irgendwann gibt es wieder reife Gläubige, die ausgesandt werden, um an einem anderen Ort eine neue Gemeinde zu gründen und dort das Evangelium zu predigen. Und durch die Predigt des Evangeliums kommen Menschen dort zum Glauben. Sie versammeln sich in der Ortsgemeinde. Die Ältesten lehren sie, alles zu halten, was die Schrift sagt, und so weiter. Warum betone ich diesen Zyklus? Weil es so viele Ideen gibt, wie man Gemeinde gründet, wie man das Evangelium weitergibt, wie man Missionsarbeit macht, wie man Menschen zum Glauben führt, wie man Gläubige reifen lässt, die nicht viel mehr mit dem Vorbild der Apostelgeschichte zu tun haben. Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, ein Ort zu sein, wo jeder Ungläubige reinkommt und sich wohlfühlt. Nein, die Gemeinde ist dazu da, Gläubige auszurüsten, um den Missionsauftrag auszuführen. Und sie sollen Gott anbeten darin. Und es ist auch keine Evangelisation, wenn wir immer nur freundlich zu unseren Mitmenschen sind und ihnen vielleicht noch vom lieben Gott erzählen, aber die Wahrheit von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht verschweigen. Und es ist auch nicht der Auftrag der Mission, nur Wohltätigkeitsorganisation zu sein und jedem Dorf in Afrika einen Brunnen zu bohren. Sicherlich hat der Aspekt der Barmherzigkeit einen Platz. Das hat uns Jesus vorgelebt, keine Frage. Wir sollen die Menschen lieben, wir sollen ihre Nöte ernst nehmen, aber das ist immer ein Add-on zum Evangelium oder ein Türöffner und nicht das Einzige, was man tut. Familie Hotzi kennen wir, ist ein gutes Vorbild darin. Sie haben ihren Fokus auf Gemeindegründung, auf Zurüstung von Gläubigen, sie haben eine Bibelschule, und dennoch unterstützen sie Familien, die Waisenkinder aufnehmen, mit Essenspaketen zum Beispiel. Es ist auch nicht unser Auftrag, irgendwie auf eigene Faust in ein fremdes Land nach Sibirien aufzubrechen und dort ein Missionar zu sein, nur weil ich das Gefühl habe, dass Gott mir das jetzt aufs Herz gelegt hat, sondern wir müssen den Weg beachten, der uns in der Apostelgeschichte gezeigt wird, dass wir in unserer Gemeinde zuerst selber lernen, Gottes Wort kennenlernen, dienen lernen, lernen zu leiten, lernen zu lehren und lernen zu leiden. Und der Wunsch, ausgesandt zu werden, wird dann von der Gemeinde bestätigt. Und die Gemeinde sendet am Ende aus. Das Ganze ist nicht kompliziert. Vielleicht Ja, der Weg mag ein bisschen länger sein, von einem Punkt zum nächsten können Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte vergehen, aber dennoch ist der grundsätzliche Plan Gottes gleich und hat sich nicht geändert. Und so muss alles, was auch wir als Gemeinde tun, sich diesem Ziel unterordnen. Anbeter aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern zu machen. In Offenbarung 5, Vers 9 und 10 sieht Johannes in einer Vision die Erlösten, die im Himmel Gott anbeten. Ich lese das vor, Offenbarung 5, Vers 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Vielleicht stellt ihr euch die Frage, warum dieser Fokus auf die Völker, auf die Nationen, auf die unterschiedlichen Sprachen? Warum sollte ein Missionar einen fruchtbaren Dienst unter einer Gruppe von Menschen in Berlin verlassen, wo es immer noch Millionen von Menschen gibt, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, und dann auf eine Insel in den Philippinen gehen, wo es vielleicht 2000 Menschen gibt, die du überhaupt erreichen kannst mit dieser Sprache? Warum dann Jahre investieren, die Sprache zu lernen, die Bibel zu übersetzen, das Evangelium zu predigen, für so eine kleine Zahl? Und die Antwort gibt uns Johannes. Das Erlösungswerk Jesu Christi wäre nicht vollständig, wenn es nicht die Folge hätte, dass aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation Menschen Gott anbeten. Die Frage würde offen bleiben: War das, was Jesus getan hat, nicht genug? Hat es nicht gereicht, um auch den Stamm der Taliabo zu erreichen? War es nicht genug, um Inuit in Grönland zu retten? War es nicht genug, um Menschen aus Gaza zu retten? War das nicht genug, was Jesus getan hat? Es war genug. Es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz aus. Der Vorhang riss, Gott hat das Opfer angenommen, und damit war klar, dass Menschen aus jedem Winkel der Erde zu seinen Anbetern werden können. Das, was Johannes in der Offenbarung sah, in seiner Vision, dass niemand das Buch würdig war, das Buch zu öffnen mit den 7 Siegeln, niemand im Himmel, niemand auf Erden, außer dem Lamm, das geschlachtet worden ist, der Herr Jesus. Warum war er würdig? Weil er gestorben ist, geschlachtet wurde und mit seinem Tod diejenigen erkauft hat, die ihn nun zusingen. Und diese Menschen kommen eben aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Und so groß ist das Erlösungswerk Jesu Christi, dass es bis sogar die kleinste Volksgruppe auf der abgelegensten Insel erreicht. Und damit wird dann auch bewiesen, was Psalm 96, Vers 3 bis 4 sagt: Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Woher soll man wissen, ob Gott wirklich furchtbar über alle Götter ist, wenn es immer noch einen Stamm gibt auf dieser Welt, der Gott nicht anbetet, sondern immer noch seine Götzen anbetet? Wenn es nur einen so einen Stamm gäbe, dann wäre Gott nicht größer als alle Götter. Noch ein Vergleich. Sagen wir mal, du hast ein Graffiti an die U5 geschmiert, hast dir richtig Mühe gegeben, das an die U-Bahn zu machen, damit ganz Berlin das sehen kann. Und du fragst die Berliner, denen gefällt das, sie finden das ganz toll. Dann kommt deine Verwandtschaft aus Bayern zu Besuch. Sagen, was ist das denn? Also bei uns macht man sowas nicht. Und du merkst, irgendwie finden es gar nicht alle so schön, sondern nur die Berliner finden das schön. Würde man dann sagen, das ist ein wunderbares, ein herrliches, ein exzellentes Kunstwerk? Ja, eher nicht. Wenn du jetzt aber ein wirkliches Kunstwerk nimmst, die Mona Lisa, weltbekannt, du gehst, egal wohin, Usedom, zeigst es den Touristen, du gehst nach Tahiti, zeigst es den Einheimischen, alle sagen, wow, das ist wirklich ein begabter Maler, der das Kunstwerk erstellt hat. So eine Pracht. Und natürlich ist die Ehre von Leonardo da Vinci größer als deine Ehre, der du das Graffiti hier an die Berliner U-Bahn geschmiert hast. Und so ist Gottes Ehre umso größer, je mehr Menschen aus unterschiedlichen Stämmen, aus unterschiedlichen Sprachen, aus unterschiedlichen Völkern und Nationen in diesen Chor einstimmen und singen: Du bist würdig. Die Vielfalt und die Mehrstimmigkeit, die macht den Chor umso schöner und herrlicher. Und diese Beispiele sollen deutlich machen, warum Gott, warum die Schrift so einen Schwerpunkt darauf legt, dass alle Völker, alle Sprachen, alle Stämme, alle Nationen gemeinsam Gott anbeten sollen. Weil nur dadurch Gottes Größe angemessen gewürdigt wird. Und das soll auch dich anspornen, dazu beizutragen, unerreichte Völker mit dem Evangelium zu erreichen, die dann mit einstimmen in dieses neue Lied und singen: Du bist würdig. Wie kommen wir dahin? Wie unterstützen wir dieses große Ziel? Nun, zuallererst, indem wir dem Beispiel der Apostelgeschichte folgen. Evangelisation, Zurüstung, Aussendung. Und alles, was wir tun als Gemeinde, muss sich irgendwo in diesem Zyklus wiederfinden. Wenn wir in 3 Wochen auf dem Familienfest in Malzow sind, dann sind wir da, nicht um Luftballons aufzupusten in erster Linie, das ist auch ein Mittel zum Zweck, sondern um zu evangelisieren. Und wenn wir uns hier versammeln zum Gottesdienst, wenn wir uns treffen in Hauskreisen, wenn wir zu den Seminaren kommen, dann tun wir das, um zugerüstet zu werden, um Gottes Wort besser zu verstehen, um gemeinsam Gott anzubeten. Und wenn wir Leute auf die Bibelschule schicken und wissen, in den Jahren werden sie weniger in der Gemeinde dienen können, dann tun wir das, damit sie noch besser zugerüstet werden und selbst zu solchen Menschen werden, die andere lehren, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat. Und wenn wir Menschen aussenden in dem Wissen, dass es die eigene Gemeinde schwächen wird, dann tun wir das mit dem großen Ziel vor Augen, nicht hier unser Reich zu bauen, sondern ein Volk für Gott zu gewinnen, Anbeter für Gott zu gewinnen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen. Nachdem wir gesehen haben, dass Gott es wert ist, auf der ganzen Welt angebetet zu werden und seine Ehre dadurch vergrößert wird, dass aus jedem einzelnen Stamm Menschen ihn anbeten, kommen wir zurück zum Kleinen. Gott ist es nicht nur wert, von den Menschen da draußen angebetet zu werden, sondern auch von dir persönlich. Und das ist der 3. Punkt. Gott ist es wert, von dir angebetet zu werden. Wir haben gesehen, dass weil Gott der Anbetung würdig ist, muss die persönliche Anbetung eine Priorität von uns sein. Ich lese nochmal den 2. Teil des Psalms ab Vers 7 bis 12. Schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Judas verlocken um deiner Gerichte willen, o Herr. Denn du, Herr, bist der Herrscher über die ganze, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Götzendienst hat keine Zukunft. Diejenigen, die den Götzen dienen, die sich wegen der Nichtse, wie man das wörtlich übersetzen kann, rühmen, die werden beschämt an dem Tag, wo der Herr Jesus wiederkommt und alles unter seine Herrschaft stellen wird. Und daher sollen die Erlösten, die dieses Ende kennen, die wissen, wie es ausgeht, sich von den Götzen fernhalten und sich über Gottes gerechte Herrschaft freuen. Nun, jetzt sagst du mir, ich habe zu Hause keinen Götzen, ich bin auch noch nie niedergefallen vor diesen Statuen, die in der Stadt rumstehen. Was willst du mir sagen? Ich möchte die Frage wiederholen, die Markus uns letzte Woche gestellt hat. Hast du nicht Gott schon mal die Ehre gestohlen? Ist es nicht so, dass du Gott die Ehre stiehlst, wenn du dein Lebensziel zu etwas anderem machst, als das, was Gott als Lebensziel hat? Beraubst du ihn nicht seiner Ehre, wenn dein Dienst für seine Gemeinde irgendwo zwischen Unterhaltung und Aktivitäten kaum eine Stunde Zeit in der Woche findet? Beraubst du ihn nicht seiner Ehre, wenn dein Urlaubsbudget das übertrifft, was du an finanziellen Gaben der Gemeinde gibst? Beraubst du ihn nicht seiner Ehre, wenn deine Freundlichkeit zu deiner Ehefrau oder deinen Geschwistern in der Gemeinde weit weg ist von dem, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat? Wenn Gott der Höchste ist, wie der Psalmist es in Vers 9 ausdrückt, erhaben über alle Götter, dann musst du dir auch die Aufforderung aus Vers 10 zu Herzen nehmen. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Gott zu lieben bedeutet, das zu lieben, was Gott liebt, aber auch das zu hassen, was er hasst. Und das ist alles Böse. Der Puritaner Richard Sibbes schreibt in seinem Kommentar zu diesem Psalm dazu: Es ist offensichtlich, dass unsere Bekehrung echt ist, wenn wir die Sünde von ganzem Herzen verabscheuen und hassen. Ein Mensch kann seinen Hass auf das Böse als wahr erkennen, wenn er erstens universell ist. Wer die Sünde wirklich hasst, der hasst alle Sünden. Zweitens, wahrer Hass auf die Sünde ist beständig. Es gibt keine andere Möglichkeit, ihn zu beschwichtigen, als die verhasste Sache abzuschaffen. Drittens ist der wahre Hass auf die Sünde eine stärker verwurzelte Empfindung als der Zorn. Der Zorn kann besänftigt werden, aber der Hass auf die Sünde bleibt und richtet sich gegen die ganze Sache. Viertens, wenn der Hass auf die Sünde echt ist, hassen wir alles Böse, in erster Linie in uns selbst. Und in zweiter Linie in anderen. Wer eine Kröte hasst, würde sie am meisten in seinem eigenen Schoß hassen. Viele wie Judah in 1. Mose 38, 24 sind streng im Tadeln anderer, aber durchaus nachsichtig mit sich selbst. Fünftens, wer die Sünde wirklich hasst, hasst die größte Sünde am meisten. Er hasst alles Böse in einem rechten Verhältnis. Und sechstens, unser Hass auf die Sünde ist richtig, wenn wir Ermahnung und Zurechtweisung wegen einer Sünde ertragen können und nicht zornig werden. Deshalb scheint derjenige, der sich gegen Zurechtweisung auflehnt, die Sünde nicht zu hassen. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Im nächsten Vers erinnert uns Gott, der Psalmist, daran, dass Gott die Seelen seiner Getreuen bewahrt. Er rettet sie aus der Hand der Gottlosen, heißt es in Vers 10. Gott, der den Glauben schenkt, der wird ihn auch bewahren bis ans Ende. Und Vers 11 sagt uns, dass Licht dem Gerechten gesät ist und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Das Wort Gottes ist den Gerechten ein Licht auf seinem Weg und dadurch kommt die Freude in seinem Leben. Und so endet der Psalmist mit dem Aufruf: Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Bis Jesus wiederkommt und sein vollkommenes Gericht ausübt, haben wir als Gerechte, als seine Nachfolger noch viel Leid vor uns. Den Missionsauftrag zu erfüllen, unseren Teil dazu beizutragen, dass Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jeder Nation zu Anbetern Gottes werden, ist kein Sonntagsspaziergang. Es fordert uns heraus, Opfer zu bringen, Entbehrungen auf uns zu nehmen und zu leiden. Und deshalb dürfen wir nicht vergessen, was es letztendlich geht. Nur die Liebe zu den Verlorenen, zu dem Stamm auf der Insel und zu den Geschwistern wird hart auf die Probe gestellt werden, wenn diejenigen, für die du dein Leben investierst, gegen dich sündigen. Wenn sie dich verletzen, wenn sie dich abweisen, wenn sie dich verleumden. Und deshalb ruft der Psalmist auf: Freut euch an wem? An dem Herrn. Wenn Gott wirklich herrlich ist, wenn er gerecht ist, wenn er seine Königsherrschaft antreten wird, dann ist das etwas, worüber wir uns freuen können und was uns keiner nehmen kann. In Lukas 10 lesen wir, wie Jesus 70 seiner Jünger aussandte, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und in Vers 17 lesen wir dann, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und in Vers 20 antwortet Jesus ihnen, nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus wusste, dass sie in ihrem Dienst nicht immer so freudestrahlend zurückkehren würden. Und er ermahnt sie, ja, freut euch aber über das Richtige. Nicht darüber, dass ihr Macht über Dämonen habt, dass ihr Erfolg im Dienst habt, sondern dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Anders gesagt, freu dich nicht über die Dinge, für die es keine Garantie gibt. Natürlich dürfen wir uns über die Dinge freuen, aber das soll nicht das sein, worauf wir unsere Freude bauen. Manchmal ist der Dienst voller Erfolg. Wir sehen Gottes Wirken, wir sind ermutigt. Aber es gibt auch Zeiten, Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre, wo du dich abmühst und wenig Frucht siehst, wenig Ermutigung bekommst und viel Gegenwind erlebst. Woran kannst du dich freuen in solchen Zeiten? An dem, was dir keiner nehmen kann. Dass dein Name im Buch des Lebens steht. Am Evangelium, an Gott selbst und an seinem wunderbaren Wesen. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Das ist die Aufforderung von dem Psalmist, Vers 12. Finde deine Freude in dem unveränderlichen Wesen Gottes und vergiss nicht zu danken und zu preisen seinen heiligen Namen. Wörtlich kann man sagen, preist das Gedächtnis seiner Heiligkeit. Israel war aufgefordert, Gott für seine heiligen Taten zu preisen, daran zu denken, die Taten, die sie erlebt hatten in der Vergangenheit. Das Größte war die Befreiung aus der Sklaverei, aus Ägypten. Das feierten sie beim jährlichen Passa, dieses Gedächtnis. Und für uns ist es das Größte natürlich der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Nichts übertrifft den Tod des Sohnes am Kreuz, wo seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber auch seine Liebe und sein Erbarmen in ihrer ganzen Fülle offenbart wurden. Und das Nachdenken darüber, was Jesus getan hat, das Evangelium, Gott dafür zu loben, zu preisen, das ist, wie du Gott ganz persönlich anbetest und worüber du dich freuen kannst, nicht nur beim Abendmahl. Von Usedom bis Tahiti, ob es ein Teil von Deutschland ist oder eine Insel im Südpazifik, Gott sucht Anbeter. Und seine Ehre wird größer, je mehr Stämme, Völker, Sprachen, Nationen ihn anbeten. Wir haben heute das Wesen von Mission kennengelernt. Vielleicht sind ein paar gängige Vorstellungen zerstäubt worden. Vor allem aber hoffe ich, dass ihr verstanden habt, warum Mission Gott so wichtig ist. Weil Gott als Schöpfer und herrlichem Gott die Anbetung zusteht, muss es unser Anliegen sein, diese Anbetung zu vergrößern. Zu vergrößern, indem wir selbst über sein Wesen nachdenken und staunen und indem wir sein Herzensanliegen der Mission zu unserem Herzensanliegen machen. Weil er mit Gerechtigkeit regiert, soll die ganze Erde sich an seiner Herrschaft freuen. Wie kannst du das tun? Ruf dir immer wieder in Erinnerung, dass es eben diese vielen Volksgruppen gibt, die noch unerreicht sind, die das Evangelium nicht gehört haben, die auch keine Bibel in ihrer Sprache haben. Und bete konkret dafür. Deshalb haben wir in unserem Gebetsblatt immer eine Sektion für ein unerreichtes Volk, wo konkrete Gebetsanliegen dafür zu finden sind. Bete, dass Gott aus unserer Mitte Menschen beruft, die an anderen Orten das Evangelium verkündigen und Gemeinde gründen. Lass dich selbst zurüsten durch die Predigten, durch die Seminare, durch gute Bücher. Das Buch Weltbewegend findet ihr am Büchertisch und auch viele andere gute Bücher. Lass dich zurüsten durch die Bibelschule. Lerne, wachse. Lass dein Geldbeutel sprechen. Investiere dein Geld in Gottes Reich. Ein paar Münzen in den Beutel werfen ist gut, aber wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass von Gottes Herzensanliegen, dann investiere dein Geld in Gottes Reich, so dass man wirklich von einem Investment sprechen kann, mit der festen Erwartung, dass es vielfältigen Gewinn bringen wird bis in Ewigkeit. Gib das Evangelium in deinem Umfeld weiter, gib Zeugnis von der Hoffnung, die du in dir hast, auf das ewige Leben. Investiere dich in andere Menschen. Es gibt immer jemanden, dem du etwas weitergeben kannst. Pflege Beziehungen, nutze Gespräche, berichte, was Gott in deinem Leben tut, deine Erfolge, aber auch deine Kämpfe. Und investiere dich in den Dienst. Ob beim Anrichten vom Snack, beim Unterrichten in der Sonntagsschule, beim Staubwischen oder beim Musizieren, alles, was du für die Gemeinde tust, trägt auf die eine oder andere Weise dazu bei, dass das Evangelium sich weiter ausbreitet, dass Gläubige zugerüstet werden. Und vergiss nicht, dich an Gott zu freuen. Denk viel über das Evangelium nach, über die gute Botschaft und freue dich an deinem treuen Herrn und Retter. John Piper, damit möchte ich schließen, hat den Satz geprägt auf Englisch: God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Auf Deutsch ist es nicht ganz so rund, aber man kann sagen, Gott wird dadurch am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am stärksten zufrieden sind. Mach das zum Ziel deines Lebens, dich selbst an Gott zu freuen und deinen Teil dazu beizutragen, dass auch andere Menschen aus den entferntesten Ländern sich auch an Gott freuen. Psalm 97, Vers 1 lese ich zum Schluss nochmal. Der Herr regiert als König. Es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Ich bete noch mit uns, ihr dürft gerne aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir loben dich für dein Wort, für die Offenbarung, die du uns gegeben hast. Wir wären so unwissend ohne dein Wort. Wir würden nicht verstehen, was du tust, wer du bist. Und wir danken dir, dass du dein Wort gegeben hast, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt, der sich offenbart. Und ja, wir möchten deine Nachfolger sein, wir möchten deine Anbeter sein. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, zu wachsen in der Anbetung, dass wir unser Leben mehr und mehr unter deine Herrschaft stellen. Bitte offenbare unsere blinden Flecken, die Bereiche, wo wir selbst noch herrschen wollen, wo wir nicht deine Herrschaft anerkennen, wo wir Sünde in unserem Leben dulden. Vergib uns, dass wir so oft unser eigenes Leben leben, uns nur um unseren Bauchnabel drehen und vergessen, wozu du uns hier auf die Erde gestellt hast. Präge das tief in uns, dass wir mit unserem ganzen Leben dich anbeten. Hilf uns, treue Diener zu sein in der Gemeinde. Hilf uns zu wachsen und zugerüstet werden und schenke auch, dass wir ja einen Teil dazu beitragen können, dass das Evangelium weitergeht als Berlin, dass es bis an die Enden der Erde kommt. Bitte, ja, rüste du Menschen aus hier in der Gemeinde, die dann diesen Weg gehen können. Wir preisen dich für deine Güte, für deine Gerechtigkeit, die wir auch eines Tages erleben werden, und dass du auch in uns das Werk, was du angefangen hast, vollbringen wirst. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.